Ich lese nun die letzten drei der zehn Gebote in 2. Mose 20 nach der ursprünglichen biblischen Zählung. Ab Vers 15. Hier spricht Gott, der Herr, damals zu Israel und auch heute zu uns: Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Hauses. Lass dich nicht gelüsten deines nächsten Weibes, noch seines Knechtes, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat. Soweit das Wort Gottes. Ja, Herr, erleuchte unsere Herzen und Sinne, dass wir dein Wort recht verstehen. Amen. Du sollst nicht stehlen. Wisst ihr, woher das Wort Ganove stammt? Aus dem Hebräischen, denn hier steht auf Hebräisch Lotiknaf, von Hebräisch Ganaf. Und daher leitet sich ab der Begriff Ganove, also ein Fremdwort aus dem Hebräischen. Das ist der Dieb. Diebstahl ist jegliche Aneignung fremden Besitzes, fremden Eigentums. Das kann zunächst einmal der materielle Besitz sein. Das, was wir zunächst unter Diebstahl auch verstehen würden, dass ein Dieb kommt, einbricht und den Besitz, die Geldreserven, die Sparbücher, die Wertgegenstände, den Schmuck, was auch immer, entwendet. Raub von materiellem Besitz. Es gibt aber auch Raub von Personen, also Menschenraub. Gerade jetzt haben wir von einem Fall gehört, wo ein Kind entführt wurde und auch grausam getötet, eine furchtbare Sache, eine furchtbare Sünde. Es kann aber auch geistiger Besitz gestohlen werden. Das geschieht etwa dann, wenn jemand eine Abschlussarbeit schreibt und nachher stellt sich raus, dass die Arbeit fast Wort für Wort oder vielleicht sogar ganz Wort für Wort abgeschrieben war von einer Arbeit, die schon vorhanden war. Heute ist es ja keine Schwierigkeit, über Internet oder irgendwelche Bibliotheken oder Internetbibliotheken, ja, Dinge zu recherchieren. Und ich habe selber schon erlebt, ich habe ja auch eine Reihe Schriften und Bücher veröffentlichen dürfen, dass es zunehmend vorkommt, dass Leute, die es vielleicht ganz gut meinen, die die Botschaft verbreiten wollen, dass sie aber ohne Quellenangabe auch längere Zitate bis hin zu ganzen Abschnitten abgeschrieben haben und unter ihrem Namen veröffentlicht haben. Das, so denke ich, ist vor Gottes Wort auch nicht recht. Ja, es gibt auch ein geistiges Eigentum und Diebstahl von geistigen Dingen. Gerade wird ja diskutiert auch in der evangelikalen Presse, ob man fremde Predigten verlesen darf. Hat jemand zu Recht gesagt, wenn das geschieht, dann aber bitte mit Angabe der ursprünglichen Quelle. Sonst ist es ja gelogen, ja, wenn ich das als eigene Arbeit, als eigene Erkenntnis ausgebe und habe es alles aber nur geklaut von anderen, dann ist es auch Diebstahl. Natürlich, Gottes Wort selber ist uns gegeben, ja, aber was dann Menschen dazu auslegen, da sollten wir schon auch die geistige Urheberschaft angeben, sonst fällt das auch unter Diebstahl. Dann gibt es weitere Formen von Diebstahl, die nicht so leicht zu erkennen sind. Es hat Martin Luther einmal geschrieben, mit dem weltlichen Recht ist es wie mit einem Spinnennetz. Die kleinen Fliegen bleiben darin hängen, aber die großen Hummeln, die brechen durch. Was soll das heißen? Der kleine Dieb, der vielleicht wirklich aus Hunger ein Brot stiehlt, der wird sehr schnell ertappt und auch unter Umständen hart bestraft. Aber der große Dieb, der Wucherpreise macht, der Spekulationsgeschäfte macht, die zum Beispiel Arbeitsplätze zerstören, oder Handelsbetriebe, die überhöhte Preise verlangen, die weit über den wahren Wert hinausgehen, diese Personen kommen meist ungeschoren davon. Ja. Ich möchte einige Beispiele bringen. Im Alten Testament wird immer wieder gewarnt und auch natürlich im Neuen Testament bei den Propheten und Aposteln vor erhöhten Preisen, vor Betrug im Handel, vor Unterbezahlung von Arbeitern und Bauern und Angestellten. Ich möchte nur mal eine Stelle hierzu verlesen, als Beispiel aus dem Jakobusbrief. Jakobusbrief, Kapitel 5, Abvers 1. Da heißt es: Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird zum Zeugnis wider euch sein und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Und jetzt kommt das, was wir heute erleben, auch im Zuge einer Globalisierung in Verbindung mit Massenarbeitslosigkeit, Verlegung von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer, wo man dann für wesentlich weniger Bezahlung wesentlich mehr Produkte erwirtschaften kann. Und die eigenen Arbeiter im eigenen Land bekommen dann oft keinen Arbeitsplatz mehr. Oder viele werden dann eben auch unterbezahlt im eigenen Land oder in fremden Ländern. Und da sehen wir, wie aktuell das ist. Denn es heißt jetzt dann am Ende der Tage, ich lese weiter, Jakobus 5, Vers 3 und 4 und so weiter. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen, am Ende der Tage. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, der von euch zurückbehalten wird, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt üppig gelebt auf Erden und geschwelgt und eure Herzen gemästet wie am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, er widersteht euch nicht. Eine ganz klare Warnung vor wirtschaftlicher Ungerechtigkeit. Auch das ist etwas, was Gott nicht gefällt, was Gott richtet. Nein, es sollen keine Wucherpreise gemacht werden, sondern faire Preise. Es sollen keine Dumpinglöhne bezahlt werden, sondern gerechte Löhne. Es sollen auch die Arbeiter im eigenen Land angestellt werden und nicht alles einfach verlegt werden in Billiglohnländern. Die sind natürlich dankbar, wenn sie etwas mehr bekommen als normalerweise. Das will ich auch nicht jetzt völlig ablehnen. Aber doch kann es nicht so sein, dass man um den Preis des Mammons jegliche Ungerechtigkeit in Kauf nimmt. Betrug im Handel, Wucherpreise. Es gibt auch überhöhte Zölle und Steuern. Das war schon im Alten und Neuen Testament ein Problem. Wir wissen ja, dass die Zöllner zur unbeliebtesten gesellschaftlichen Schicht gehörten, weil sie ja sehr oft betrogen haben. Beispiel Zachäus, ja, der dann umkehrt, durch die Liebe des Herrn Jesus überwunden wird in seiner falschen, unehrlichen Haltung und dann die Sachen vielfach wieder erstattet, denen, die er betrogen hat. Wunderbar, wie Gott auch hier Buße wirken kann. Auch überhöhte Steuern, wenn ein Staat überhöhte Steuern von seinen Bürgern nimmt, ist das auch Ungerechtigkeit und da bereichern sich auch wieder bestimmte Personen daran. Ich will jetzt gar nicht viel sagen über unsere Abgeordneten, die sich ihre Diäten laufend erhöhen und die Renten, wenn es um 1% mal erhöht wird, ist es schon viel. Nicht? Wir kennen ja diese Probleme. Es ist nicht gerecht, sowas. Und das dürfen wir als Christen durchaus auch einmal sagen. Ungerechte Steuern, das kommt vom Staat, aber es kann auch umgekehrt vom Einzelnen her Unrecht geschehen, wenn man nicht das Einkommen richtig angibt beim Finanzamt. Auch da ist eine Sünde, die sehr oft geschieht, falsche Angaben bei Behörden. Soweit einige Beispiele über diesen Diebstahl, der nicht so schnell zu erkennen ist. Ja, den einfachen Dieb, wie gesagt, das sieht man sehr schnell, der wird auch verhaftet. Aber diese großen Diebe, die andere ausbeuten, die sie unterbezahlen, die Preise hochtreiben, die kommen meistens ungeschoren davon. Außer wenn es gravierende wirtschaftliche Betrügereien sind. Gibt es natürlich auch extreme Fälle. Dann die Bestechung möchte ich noch erwähnen. 2. Mose 23 lesen wir auch über Bestechung. Das ist auch Schuld. Ich lese ab Vers 6. Du sollst das Recht deines Armen nicht beugen in seiner Sache. Halte dich ferne von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und den, der im Recht ist, sollst du nicht töten, denn ich lasse den Schuldigen nicht Recht haben. So spricht der Herr. Und dann heißt es weiter, du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen, denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. Wie schrecklich, wenn eine Justiz oder irgendwelche anderen Beamten durch Geschenke, durch Bestechungsgelder käuflich sind und nicht mehr Recht sprechen. Dann ist eine Gesellschaft am Ende. Und wir hören aus Ländern, etwa in Südamerika, wie sehr die Korruption da überhand genommen hat, wie sehr Unrechtstaten zugedeckt werden. Und es hat wohl keiner die Autorität und Macht, da durchzugreifen. Wenn jemand hat, sind die oft sehr schnell beseitigt. Ja. Wir müssen vielleicht gar nicht so weit gehen, aber von dort ist es sprichwörtlich von sogenannten Bananenrepubliken, wie man auch manchmal sagt, wo dann mit dem Colt und der Pistole regiert wird. Ja, Diebstahl, liebe Geschwister, kann aber auch geschehen, wenn ich immer größere Güter selber für mich anhäufe und nicht bereit bin, dem Bedürftigen zu helfen, mit dem Notleidenden zu teilen. Das ist auch Diebstahl. Es sollte stattdessen für uns Hebräer 13, Vers 16 gelten, Gutes zu tun und miteinander zu teilen, vergessend nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Wenn Gott, der Herr, uns einen gewissen Wohlstand geschenkt hat, und das ist, denke ich, bei vielen in Deutschland noch der Fall, dann sollten wir auch bereit sein, denen etwas zu geben, die wirklich in Not sind. Wobei ich immer sage, gebt bitte dem Alkoholiker, der auf der Straße bettelt, kein Geld, sondern kauft ihm etwas zu essen, denn sonst verstärkt ihr noch seine Sucht. Ja, das nennt man dann noch Co-Abhängigkeit und so weiter. Ja, man sollte also nicht Geld geben, denn das setzt ja in aller Regel dann in Flüssiges um, Alkohol, und schädigt sich noch mehr. Nein, dann lieber ein belegtes Brötchen kaufen, ihm helfen, dass er wieder integriert werden kann in die Arbeitswelt. Gibt es ja auch Häuser, auch hier in Pforzheim, wo man dann diese Menschen hinbringen kann und wo sie eine Möglichkeit zumindest erhalten, wie man so sagt, wieder resozialisiert zu werden. Wenn sie auch nur den Willen haben und die Kraft, wir dürfen sie auch im Gebet tragen und ihnen natürlich auch beistehen. Ich fasse zusammen, was nun Diebstahl angeht. Wir sollen nicht betrügerisch handeln, sondern ehrlich in jeder Hinsicht. Wir sollen nicht geizig sein, sondern freigebig. Geiz ist auch eine Sünde. Ja. Wir sollen nicht habsüchtig sein, das heißt sogar mal, das ist die Wurzel allen Übels, aller Sünden. Habsucht wird sogar mit Götzendienst gleichgesetzt im Neuen Testament. Nicht habsüchtig sollen wir sein, sondern selbstlos, den anderen höher achten als uns selbst und eben auch auf das sehen, was des anderen ist, nicht nur auf unseren Besitz, sondern von uns wegschauen können, Gutes zu tun, miteinander zu teilen. Und wir sollen das Gut, den Besitz des anderen zu mehren helfen, damit es auch ihm gut geht. Natürlich können wir nicht die ganze Welt beglücken, aber wenn wir in der Wirtschaft Verantwortung tragen sollten, dann können wir helfen, dass andere eben auch genug zu essen haben. Die Arbeiter gerecht bezahlen, gerechte Preise machen im Handel. Bei Gericht, falls wir im juristischen Bereich stehen sollten, gerechte Urteile sprechen, keine Bestechungsgelder nehmen. Ja, ich denke, ich habe einiges auch schon gesagt. Und eben auch im persönlichen Umgang großzügig sein und nicht kleinkariert. Auch was die Spenden angeht an die Gemeinde und an christliche Werke. Denn, bedenke, die Erde gehört dem Herrn und alles, was darinnen oder auch was darauf ist. Wir haben das nicht als unseren Besitz, sondern wir müssen alle einmal auch hier scheiden von dieser Welt. Aber der Herr bleibt der Besitzer auch des Grundstücks, das wir vielleicht hier gekauft haben. Ja, was geschieht nach unserem Tod? Wir können es zwar vererben, aber letztendlich gehört alles dem Herrn und wir dürfen es nur verwalten auf dieser Erde. Das ist ein großes Vorrecht, das er uns als Verwalter eingesetzt hat. Aber wir können nicht sagen, das ist jetzt meins und da darf auch keiner was machen. Natürlich haben wir einen relativen Besitz in dieser Welt und doch immer im Bewusstsein, gerade als Christen, es gehört letztendlich dem Herrn. Das sagt Gottes Wort etwa auch in den Psalmen. Nun, das nächste Gebot nach der biblischen Zählung ist es das 9. Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht stehlen. Das hat das äußere Gut dem Nächsten weggenommen. Wenn wir noch weiter zurückgehen, du sollst nicht töten, nimm dem anderen das Leben. Du sollst nicht Ehe brechen, nimm ihm den Ehepartner. Du sollst nicht stehlen, nimm ihm den Besitz. Und du sollst kein falsches Zeugnis reden, das nimmt ihm die Ehre, seinen guten Ruf. So sehen wir, wie auch hier eine Steigerung ist, von äußeren groben Töten bis hin zum inneren Töten, zum Rufmord, zur Tötung des guten Rufes. Steigerung sage ich ganz bewusst, weil die Gebote immer mehr ins Innere gehen. Und beim letzten Gebot, du sollst nicht begehren, werden wir sehen, das trifft bis ins Herz. Und da kann sich keiner rechtfertigen und sagen, ich habe noch nie begehrt. Viele sagen, ja, ich habe noch keinen umgebracht. Aber hast du auch noch keinen mit dem Mund umgebracht? Hast du noch keinen begehrt umzubringen? Nun, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Hebräisch Ed steht hier, das heißt Zeugnis oder auch Beweis. Du sollst keinen falschen Beweis vorbringen. Oder auch eine sachkundige Aussage, die gefordert wird. Da sollst du nicht lügen. Zeugnis kann gegeben werden, etwa bei einer Bundesschließung. Wo man einen Bund schließt, muss es wahrhaftig zugehen. Sonst ist dieser Bund von vornherein brüchig. Und man weiß, wenn einer der Bundespartner oder sogar beide nicht ehrlich sind, hat ein Bund keinen Bestand. Aber Gott hat den Bund geschlossen mit seinem Volk Israel und auch im neuen Bund mit allen Völkern. Und Gott ist der zuverlässige Zeuge, der nicht lügt. Nicht lügen kann in seinem Wesen als Gott, der ja selber die Wahrheit ist. Johannes 14, Vers 6 sagt unser Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, ich bin die Wahrheit. Also das Zeugnis bei einem Bundesschluss wäre jetzt viel zu sagen über die Bundesschließungen Gottes in der Heilsgeschichte, aber das kann ich jetzt hier nicht ausführen. Dann auch Zeugnis bei einem Kauf. Auch da muss es ehrlich zugehen. Es darf kein Wucherpreis sein, es darf auch keine verdorbene Ware sein. Auch hier ist das echte, wahrhaftige Zeugnis gefordert. Und natürlich auch die Wahrheit bei einem Versprechen, dass man demjenigen, der einem etwas zusagt, auch vertrauen kann. Wenn man nicht vertrauen kann, wenn einer einmal gelogen hat, dann ist es sehr belastend. Und wir wissen ja, Lügen haben kurze Beine. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch dann, wenn er die Wahrheit spricht. Und auch das wahrhaftige Zeugnis bei begangener Sünde. Wir sollen die Sünde des anderen nicht größer machen, als sie ist. Ich werde dazu gleich noch etwas sagen. Nun gibt es verschiedene Arten von falschem Zeugnis. Da möchte ich auch einige Beispiele nennen. Zunächst einmal, wenn wir in das Neue Testament schauen, sehen wir, dass falsche Zeugen gegen unseren Herrn Jesus Christus aufgetreten sind. Und sie haben sich natürlich widersprochen. Sie haben die Dinge unrichtig wiedergegeben, dann haben sie sich verwickelt in Widersprüche und so blieb den Anklägern unseres Heilandes kein anderer Ausweg, als ihn direkt zu fragen, sage uns, bist du der Sohn Gottes oder siehst du dich so? Und als er es natürlich bestätigt hat, weil er ja die Wahrheit ist, dann hatten sie den Grund, weil ihre Herzen verstockt waren für die Wahrheit, dass sie ihn kreuzigten. Aber er wurde bestätigt, dann letztlich auch durch die Zeichen und Wunder, aber dann durch die Auferstehung, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Also falsche Zeugen sind aufgetreten. Sie haben Dinge erfunden und das ist auch tragisch bei Gerichtsprozessen. Eine Tragik, ja, wenn jemand angeklagt ist und dann tritt einer oder sogar mehrere falsche Zeugen auf, nur um diesen Menschen zu vernichten. Ich möchte nicht fragen, wie viele Menschen vielleicht auch bei uns unschuldig in Gefängnissen sitzen, weil missgünstige Menschen sie da hineinbringen wollten und falsches Zeugnis gegeben haben. Ja, wir sehen, welche Sünde, welches Verbrechen das ist. Dann gibt es generell natürlich die Unehrlichkeit, auch im mitmenschlichen Umgang, also nicht nur vor Gericht, dass man Dinge gern übertreibt, schon bei Kindern so. Zum Beispiel auch, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne auch Kinder, die sagen dann, ich bin groß bis zum Himmel, obwohl sie ja noch ganz klein sind, ja. Da sage ich immer, jetzt übertreibt doch nicht so, ja. Man darf nicht mit Worten einfach so spielen, sonst wird am Schluss einem nichts mehr abgenommen. Das ist jetzt noch harmlos, weil man es gleich durchschaut, dass das nicht stimmen kann, aber ja, zum Beispiel wird sehr gern die Sünde des anderen übertrieben. Wisst ihr schon, was der gemacht hat? Und dann jeder, wie bei dem Spiel Stille Post, fügt noch was hinzu, ja, dann wird es dann verdreht und am Schluss kommt ein Monstrum heraus, was vielleicht gar nicht so war am Anfang. Unehrlichkeit, Übertreibung, aber das Umgekehrte, auch Schmeichelworte, dass man dem anderen schmeichelt, um selber einen Vorteil zu bekommen. Ach, wie schön siehst du aus. Ja, wirklich, ah, dafür freue ich mich und gebe dir dann was, kriegst was geschenkt. Also man erwartet eine Gegenleistung, wenn man schmeichelt, man will gut dastehen, man will einen Vorteil sich ergattern und das ist aber nicht ehrlich. Gottes Wort warnt uns davor. Wenn man übrigens die Sprüche liest in der Heiligen Schrift, da sehen wir, dass gerade vor diesen Zungensünden durchgehend gewarnt wird. Ja, das kommt in den ganzen Sprüchen immer wieder. Alle paar Verse mal, ich habe nur mal ein paar Verse hier angestrichen. Zum Beispiel in Sprüche 10 lesen wir, ab Vers 18, falsche Mäuler bergen Hass, und wer verleumdet, der ist ein Narr. Wo viele Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen hält, ist klug. Des Gerechten Zunge ist köstliches Silber, aber der gottlosen Herz ist wie nichts. Des Gerechten Lippen weiden viele, aber die Narren werden an ihrer Torheit sterben. Gott hat uns zwei Ohren gegeben, aber nur einen Mund. Hat es eine Bedeutung? Nun, es heißt in Gottes Wort, sei langsam zum Reden, sei langsam zum Zorn, aber schnell zum Hören. Ja, sinngemäß jetzt. Das heißt, zwei Ohren, das soll auch heißen, wenn eine Anklage vorgebracht wird bei einem Richter, dann muss er am einen Ohr den Ankläger hören und im anderen Ohr den Angeklagten. Man muss immer beide Seiten hören, gerade wo Dinge gegen Menschen behauptet werden, in anklagender oder vielleicht verleumderischer Weise. Und ein Mund, und in dem Mund ist die Zunge gut versteckt. Gott hat uns zwei Bastionen gegeben, zwei Mauern für die Zunge. Das erste ist die äußere Haut und dann noch die Zähne dazu, hinter der die Zunge sich verbirgt. Und die Zunge ist das Glied, das am meisten in der Welt in Brand gesteckt hat. So lesen wir im Jakobusbrief. Viele Kriege sind dadurch entstanden, durch verbale Angriffe, aus denen dann militärische Attacken sich entwickelt haben. Verschließe deine Zunge wohl, ja, und überlege, was du redest. Wir reden wahrscheinlich alle zu viel und im falschen Moment und machen Fehler. Ich habe mal den Satz gelesen, ein Mensch, der keine Fehler macht, macht wahrscheinlich auch sonst nichts. Aber das kann keine Entschuldigung sein, ja. Das soll nicht heißen, ja, dann mach viel, dann mach auch viel Fehler. Ich sage nur, jemand, der nichts macht, wird auch schuldig. Der wird schuldig durch die Unterlassung des Guten. Aber wenn wir etwas tun, sollten wir vorher beten, Herr, bewahre mich vor Fehltritten, bewahre mich vor Sünde und Fall. Zwei Ohren, ein Mund, eine Zunge, die gut verschlossen ist, durch die Lippen und durch die Zähne. Und deshalb sei langsam zum Reden und höre gründlich zuvor. Also Gottes Wort warnt uns vor Unehrlichkeit, Übertreibung, Schmeichelworte, Zungensünden jeder Art. Und dazu gehören nun insbesondere die Lügen. Die katholische Tradition, insbesondere der Kirchenvater Augustinus, hat drei Arten von Lügen unterschieden. Die Scherzlüge, die Notlüge und die schädliche Lüge. Nun, die Scherzlüge. Ihr kennt alle den Aprilscherz, wenn man irgendwas behauptet, was nicht stimmt, und dann aber bald korrigiert, es war nur ein Aprilscherz. Habt ihr sowas auch schon mal gemacht? April, ja. Es kann ganz lustig sein, aber es gibt manchmal Leute, die es dann wirklich glauben und dann wird es tragisch. Zum Beispiel, mal ein drastisches Beispiel, wenn ich jetzt euch sagen würde, am 1. April, heute fällt ein Meteorit auf Engelsbrand, ja, ganz Engelsbrand wird zerstört. Das ist natürlich so übertrieben, dass nicht jeder glaubt und doch ist es letztendlich eine Lüge, es ist nicht die Wahrheit. Und ich denke, auch wenn es ein Scherz sein soll, sollten wir aufpassen, denn Gottes Wort sagt auch, wir sollen keine Narreteidinge treiben. Und wir werden einmal Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. Also diese Scherzlüge ist nicht zu empfehlen von Gottes Wort her, sondern eher davor zu warnen ist es. Natürlich dürfen wir trotzdem Humor haben, aber es sollten möglichst keine Lügen damit verbunden sein. Dann gibt es die schädliche Lüge, die dem anderen ganz bewusst schadet, wo man jemand hineinreitet, indem man wirklich falsches Zeug gibt. So wie es beim Herrn Jesus vor Gericht geschehen ist, falsche Zeugenaussagen. Dazu habe ich schon was gesagt und da sind sich, denke ich, auch alle einig, auch alle Ausleger, dass das Sünde ist, dass das Gott wirklich ein Gräuel ist und dass wir das nicht tun sollen. Es gibt allerdings eine dritte Art der Lüge und das ist sehr schwierig und auch sehr umstritten, die Notlüge. Davon schon mal gehört. Ich möchte euch einige Beispiele bringen, ein bisschen ausführlicher darauf eingehen, weil diese Sache doch auch vielen Christen unklar ist. Nun, Ich möchte vorausschicken, auch die Notlüge ist Lüge und ist Sünde. Allerdings kann es passieren, dass man in eine solche Situation gezwungen wird von jemandem, der, indem er einen in diese Situation hineindrängt, noch mehr sündigt als ich, wenn ich dann gezwungen werde, in einem solchen Fall nicht die Wahrheit zu sagen. Ich möchte Beispiele bringen. Zunächst mal ein biblisches Beispiel. Es gibt tatsächlich mehrere, aber ich möchte eins bringen. In 2. Mose 1 wird beschrieben, wie der Pharao die neugeborenen Knäblein töten lassen wollte und die ägyptischen Hebammen beauftragt, sie sollen alle israelitischen Kinder Knäblein ausrotten, umbringen. Ja. Und jetzt lese ich mal 2. Mose 1 ab Vers 17, da heißt es dann über diese Hebammen: Aber die Wehmütter fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Da rief der König in Ägypten die Wehmütter, also die Hebammen, und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasset? Die Wehmütter antworteten Pharao: Die hebräischen Weiber sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind harte Weiber. Bevor die Wehmutter zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. War das die Wahrheit? Vielleicht bei manchen Fällen schon, ja, aber ich glaube nicht, dass alle schon geboren hatten, bevor sie gekommen sind. Das war so eine Art Notlüge, um diese Kinder zu schützen. Die größere Sünde hatte hier sicherlich, werdet ihr mir wohl zustimmen, der Pharao, der diese Kinder töten lassen wollte. Das ist ein Beispiel in der Bibel selber für eine Notlüge. Und dann heißt nämlich sogar: Darum tat Gott den Wehmüttern Gutes, und das Volk mehrte sich und ward sehr viel. Und weil die Wehmütter Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Gott tat ihnen sogar Gutes, trotz dieser Notlüge, weil er ihr Herz sah, dass sie das Leben dieser Kinder retten wollten. Ich bin trotzdem überzeugt, dass Lüge Sünde ist, aber die größere Sünde hatte hier der, der sie zwingen wollte. Beispiele aus neuerer Zeit: Bibelschmuggel, ja, über die Grenzen in geschlossene Staaten. Da konnte man auch nicht immer sagen, ich habe jetzt Bibeln im Auto versteckt, die hätte man ihnen sofort weggenommen. Da waren Christen oft sehr einfallsreich und haben einfach nichts gesagt oder gesagt, sucht selber, wer was findet. Man muss ja nicht direkt das verneinen. Ja. Aber es sind dann solche Grenzfälle, ihr versteht. Oder auch im Dritten Reich, wo viele auch Juden versteckt hatten. Und dann wurde gefragt von den SS-Schergen, habt ihr Juden versteckt? Gibt sie mal raus. Man konnte auch sagen, sucht selber, und hat gar nicht darauf geantwortet. Aber letztendlich hat man es verneint, nicht? Also das sind schwierige Situationen. Ich möchte dazu etwas zitieren, einmal von Dietrich Bonhoeffer, der sich dazu geäußert hat, hat auch ein Beispiel gebracht. Ich teile nicht alles, was Bonhoeffer sagt und schreibt, aber es ist zu bedenken, was er hierzu sagt in seinem Aufsatz, was heißt die Wahrheit sagen, aus seiner Ethik, Seite 287. Da heißt es, ich zitiere, ein Beispiel: Ein Kind wird von seinem Lehrer vor der Klasse gefragt, ob es wahr sei, dass sein Vater oft betrunken nach Hause komme. Also vor der ganzen Klasse wird das Kind hier an den Pranger gestellt von dem Lehrer. Und dann schreibt Bonhoeffer, es ist wahr, aber das Kind verneint es. Ich ergänze, natürlich, um seine Familie zu schützen. Und dann sagt Bonhoeffer hierzu: Man kann nun zwar die Antwort des Kindes eine Lüge nennen, trotzdem enthält diese Lüge mehr Wahrheit. Das heißt, sie ist der Wirklichkeit gemäßer, als wenn das Kind die Schwäche seines Vaters vor der Schulklasse preisgegeben hätte. Dem Maße seiner Erkenntnis nach hat das Kind richtig gehandelt. Die Schuld als Lüge fällt allein auf den Lehrer zurück. Und er sagt dann noch, ein erfahrener Mensch an der Stelle des Kindes hätte unter Zurechtweisung des Fragenden auch die formale Wahrheitswidrigkeit der Antwort vermeiden können und damit das rechte Wort in der Situation gefunden. Lügen von Kindern und von unerfahrenen Menschen überhaupt sind häufig darauf zurückzuführen, dass sie vor Situationen gestellt werden, die sie nicht zu übersehen vermögen. Zitat Ende. Also er sagt, die größere Schuld hat der Lehrer, der dieses Kind vor der Klasse bloßstellen wollte. Und sowas tut man nicht, das ist Sünde. Und das Kind hatte in seiner Schwachheit keine andere Möglichkeit, als hier das zu verneinen, um die Familie zu schützen. Noch ein Zitat, Boniface sagt hier auch auf Seite 393, wie wird mein Wort wahr? Erstens, indem ich erkenne, wer mich zum Sprechen veranlasst und was mich zum Sprechen berechtigt. Zweitens, indem ich den Ort erkenne, an dem ich stehe. Drittens, indem ich den Gegenstand, über den ich etwas aussage, in diesen Zusammenhang stelle. Zitat Ende. Also die Situation spielt auch eine Rolle, gerade im Blick auf die Notlüge. Die Gefahr natürlich ist, dass dann eine Situationsethik entsteht. Und das ist auch gefährlich. Es sollte die Normethik beachtet werden. Lüge, auch Notlüge, bleibt Sünde. Aber der dazu den anderen drängt, ist der größere Sünder. So möchte ich es nochmal zusammenfassen. Ja, es ist kein einfaches Thema. Jetzt aber noch einmal zu etwas, was das falsche Zeugnis betrifft, nämlich Gerüchte. Wisst ihr, was Gerüchte sind? Wer hat schon mal davon gehört, von einem Gerücht? Ah, weißt du schon, was der getan hat? Und dann wird es aufgebauscht und so weiter. Ich habe mal ein paar Punkte zusammengestellt, wie wir mit Gerüchten umgehen sollten. Das erste ist, wenn ich als Christ üble Gerüchte und Verleumdungen über andere Menschen höre, ist das erste, dass ich diesen nicht einfach Glauben schenke, sondern nachprüfe, wie es sich damit verhält. Vor allem aber sage ich Gerüchte nicht ungeprüft weiter. Ich spreche mit allen Beteiligten, um beide Seiten zu hören. Denkt an die zwei Ohren, die Gott uns gegeben hat. Eine Seite, andere Seite. Vor allem glaube ich dann auch nichts ohne handfeste Beweise. Wo es sich nur um Klatsch und Tratsch handelt, stoppe ich dieses Gerede und mache nicht mit. Denn wer sich Klatsch und Tratsch anhört und ihm nicht entgegentritt, wird mitschuldig. Wenn keine eindeutigen Beweise vorliegen, dann schweige ich lieber und versenke es im Meer der Gnade. Aber auch da, wo wirklich Sünden anderer vorliegen, frage ich mich, ob es für mich und auch für andere Menschen geistlich eine Hilfe ist, wenn ich diese weitertrage. Werde ich da nicht auch selber schuldig, wenn ich den Schmutz des anderen durch die Welt trage? Vor allem sollte ich zuerst auf meine eigenen Sünden schauen, denn es ist diese Not, die auch der Herr Jesus in der Bergpredigt benannt hat, dass man viel schneller den Splitter im Auge des Bruders sieht, als den Balken im eigenen Auge. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann den Splitter aus dem Auge des anderen. Der hat sicher auch einen Splitter drin. Keiner ist sündlos. Aber ich kann ja nicht mich so gut hinstellen und den anderen nur schlecht. Das wäre ungerecht. Vor allem darf ich beten für die Betroffenen und auch durchschauen, dass der Teufel mich natürlich von meinen eigenen Sünden ablenken will. Und deshalb bete ich für die Betroffenen und auch für mich, dass ich nicht hochmütig werde, indem ich mich über den anderen positioniere. Ich lasse mein Herz und meine Gedanken von unserem Herrn Jesus Christus reinigen und meine Zunge im Zaum halten. Und da gibt es die drei Siebe, bevor ich etwas weiter sage. Kennt ihr die drei Siebe? Das erste Sieb lautet, ist es wahr, was behauptet wird? Wenn es nicht wahr ist, dann kann ich sowieso vergessen. Dann brauche ich es überhaupt nicht weiter bewegen. Das zweite Sieb ist es gut? Wenn es nur Dreck ist, um das so deutlich zu sagen, ist besser, ich werfe es in die Mülltonne und hole es nicht wieder raus. Menschlich gesprochen. Und das dritte Sieb ist es notwendig, dass ich diese Dinge weitersage? Ist es zum Nutzen, zum Segen, zur Beförderung des Guten oder schadet es nur und verbreitet wie eine Seuche einen bösen Virus? Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Ich möchte dazu auch ein Zitat bringen, in einer deftigen, kräftigen Sprache des Reformators Martin Luther. Er hat in seiner Predigt über 2. Mose 20, über die 10 Gebote, veröffentlicht in der Walk-Ausgabe Band 3, Spalte 1128, Folgendes gesagt über das sogenannte Afterreden. Afterreden ist nichts anderes als hintenrum reden und verleumden. Zitiere: Aber die bösen Mäuler tun das Widerspiel, reden nicht von ihres nächsten Fehl und Gebrechen, dass er dadurch gebessert soll werden, sondern dass sie sich damit kitzeln, Lust und Freude darin haben, gedenken nicht einmal, dass sie ihres Nächsten Sünde damit strafen oder bessern wollten. Solche Leute sind rechte Säue und Dreckfresser, denn des Nächsten Sünde ist nicht anders denn Kot und Dreck. Welche nun also Lust haben an anderer Leute Sünde, die sind wie die Säue, warten auf den Dreck, lassen also den Kot durch die Zähne und Maul laufen. Denn sie fassen hin und her der anderen Sünde auf, dass sie ihr Maul damit spülen. Wie die Säue auf der Gasse Dreck aufraffeln. Haben also ihre Lust und Freude daran, ist ihnen nicht leid, dass ihr Nächster also in Sünde oder Schande fällt. Afterreden und malen danach die Sünde auf das Schärfste ab, können der Sache fein helfen und viel Ärger machen. Und viel Ärger machen, denn sie an ihr selber ist. Es wäre ihnen auch leid, dass ihr Nächster fromm bliebe, denn sie könnten ihre Lust nicht büßen und das Maul nicht waschen. Solche Leute sind allein schön und rein. Die anderen alle sind unrein. Ihr Ding muss recht sein und lauter Balsam, aber anderer Leute Ding ist bei ihnen lauter Teufelsdreck. Nun ihrer sind wenig, die nicht schuldig sind an diesem Gebote. Denn es ist weitläufig, und ist das Laster gemein allenthalben. Und ob schon einer nicht von anderer Leute Sünde redet, so hört er es zum wenigsten gerne oder hindert es nicht, wo er es hört. Zitat Ende, Martin Luther. Ja, das ist von 1526, dieses Zitat. Sehr deutliche Sprache. Ich habe es im Urtext so verlesen. Und wo kommt die Lüge her? Von niemand anderem als von dem Lügner und dem Vater der Lüge selber, dem Teufel, der immer die Wahrheit, nämlich Jesus Christus, beseitigen möchte. Jesus, der die Sünde vergibt, der uns reinwäscht, auch den Nächsten. Stattdessen wird immer wieder das Negative, der Schmutz hervorgeholt. Versteht mich nicht falsch. Wir sind von der Schrift her auch aufgerufen, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. 1. Johannes 4, Vers 1. Aber wir sollen da immer auseinanderhalten, die sachliche, biblisch-theologische Ebene, wenn wir etwa Geistesströmungen beurteilen, von der persönlichen Ebene und nicht unter die Gürtellinie zielen. Leider geschieht es auch unter solchen, die sich Christen nennen, heutzutage immer häufiger. Aber wir wollen den Herrn bitten, dass er uns vor solchen Methoden bewahrt. Und wenn wir selber erleiden müssen, wollen wir auch für unsere Feinde beten, die uns verleumden. Ich erlebe es zurzeit auch wieder mehrfach. Und deshalb möchte ich auch in aller Liebe und Sachlichkeit darauf antworten. Wir wollen also nicht falsch Zeugnis reden, sondern unsere Rede sei ja oder nein, wie es der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt. Also auch nicht falsch schwören, dazu wäre auch viel zu sagen. Wir sollen eigene Schuld vor Gott bekennen. Wir sollen ehrliche Aussagen machen zwischen den Menschen überhaupt und auch vor Gericht insbesondere. Wir sollen die Geister prüfen, aber die Menschen nicht richten oder verurteilen. Das Gericht steht dem Herrn zu. Die Rache ist mein, spricht der Herr, auch da, wo gelogen wird. Und wir sollen die Schuld des anderen nicht größer machen als unsere eigene, sondern barmherzig sein. Denn auch wir wollen gerne, dass Gott mit uns barmherzig sein möge und auch die Menschen mit uns barmherzig sein mögen. Und deshalb sollen wir das auch so tun. Nun komme ich zum letzten Punkt. Und zwar ist das nach biblischer Zählung das 10. Gebot. Luther hat es ja aufgeteilt in 9. und 10., aber ursprünglich und in der Bibel selber ist das eines, nämlich es heißt, du sollst nicht begehren oder du sollst dich nicht gelüsten lassen. Und dann werden verschiedene Dinge aufgezählt, etwa das Haus oder die Frau des Nächsten und Knecht, Magd, Ochsen, Esel und noch alles, was dein Nächster hat. Und liebe Geschwister, wenn einer sagt, ich habe alle Gebote gehalten, ich habe nicht gestohlen, niemand getötet, ich habe nicht die Ehe gebrochen, ich habe sogar Gott geehrt, sagen dann manche noch, aber hier im Begehren sind alle schuldig. Unsere Kinder haben auch kürzlich gesagt, ja, wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, dann hätte Jesus ja nicht kommen müssen, dann wären wir ja nicht in Sünde gefallen. Und da hat meine Frau Ihnen eine Geschichte erzählt, die möchte ich euch auch weitergeben. Es hatte einmal ein Gutsbesitzer Landarbeiter angestellt und die haben gesagt, ja, sie müssen immer schuften und schaffen und das seien ja nur Adam und Eva schuld. Sie selber hätten diese Sünde nicht begangen, wie Adam und Eva, die sind an allem schuld. Und dann hat er gesagt, gut, die Arbeit, die Mühsal, das erspare ich euch jetzt. Ich setze euch ein Häuschen hin, da dürft ihr drin wohnen, dürft ihr alles essen, müsst nichts arbeiten. Nur eines ist da, auf dem Tisch steht eine Schüssel in der Mitte und die dürft ihr nicht aufmachen. Ja? Diese Schüssel auf dem Tisch in der Mitte, die muss immer zubleiben. Und ja, was ist passiert? Schon nach wenigen Tagen fing zunächst die Frau an und sagte, ja, wir können ja mal hineingucken, bloß mal ganz vorsichtig, einen kleinen Ritze, was da drin ist in dieser geheimnisvollen Schüssel. Das haben sie auch gemacht. Und dann kamen zwei Mäuschen raus und vor Schreck hat sie die Schüssel fallen lassen und ist sie zerbrochen. Und dann kam der Gutsbesitzer und hat gesagt, na, wie ist das denn jetzt mit Adam und Eva und mit euch, seid ihr wirklich besser? Steckt nicht in jedem Menschen dieses Begehren nach der verbotenen Frucht zu greifen? Und da möchte ich auch noch lesen dazu aus 1. Mose 3, nur einen Vers, keine Angst. Ja. 1. Mose 3, einen Vers, Vers 6, da heißt es, und die Frau schaute an, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er lieblich anzusehen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon und er aß. Wir sind hier mindestens drei Ebenen aufgefallen, wo dieser Baum begehrenswert ist, diese Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen. Denn Gott hatte gesagt, ihr esst nicht davon, ja, denn eure Augen werden aufgetan. Nee, das hat dann die Schlange gesagt, ja, Entschuldigung. Gott hatte es verboten gehabt und die Schlange Satan hat gesagt, er werde sein wie Gott. Das war die Hauptversuchung. Aber hier nun zunächst mal die physische, materielle Ebene. Der Baum war lieblich anzuschauen, die Augenlust. Und es war davon gut zu essen, die Magenlust. Ja, die Magenlust, gut zu essen, lieblich anzuschauen, die Augenlust. Und dann, dass er klug macht, die Kopflust, kann man sagen. Ja. Alle Ebenen sind hier erreicht, vom ganz materiellen, äußeren bis zum inneren, das er klug macht. Und das war eine massive Versuchung für Adam und Eva. Und so ist das Verbotene für den Menschen leider besonders interessant. Deshalb warnt uns Gottes Wort schon vor dem Begehren. In Matthäus 5, Vers 28 steht, dass eben der Ehebruch schon beim Begehren beginnt. Wer eine Frau anzieht, sie zu begehren, hat schon die Ehe gebrochen im Herzen mit ihr. Oder in 2. Thessalonicher 2, Vers 22 lesen wir die Warnung, fliehe die Begierden der Jugend. In Römer 1 wird beschrieben, dass die Heiden Gott nicht geehrt haben. Sie haben sich Götzen gemacht. Und Gott hat sie dann dahingegeben, in das Begehren ihrer Herzen, in die Unreinigkeit ihrer eigenen Leiber an sich selbst zu schänden, Römer 1, Vers 24. Oder er hat sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Umgang verwandelt in den unnatürlichen, Römer 1, Vers 26. Er hat sie dahingegeben, auch in verkehrten Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Das Begehren steht hier im Vordergrund. Und dazu muss ich aber noch eine Stelle betrachten mit uns, die den Schlüssel legt zum Begehren und auch zu den 10 Geboten insgesamt und auch zum Verhältnis von Gesetz und Evangelium. Und diese Schlüsselstelle, um das richtig zu verstehen, was das Begehren bedeutet, das ist der ganze Römerbrief und hier insbesondere Römer Kapitel 7. Ich lese ab Vers 7. Was sollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde erkannte ich nicht, außer durchs Gesetz. Denn ich wusste nichts von der Begierde, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art. Denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Ich lebte einst ohne Gesetz, als aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Ich aber starb. Und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm das Gebot zum Anlass und betrog mich und tötete mich durch das Gebot. So ist also das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ist dann, was doch gut ist, mir zum Tod geworden? Das sei ferne. Sondern die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde, hat mir durch das Gute den Tod gebracht, damit die Sünde überaus sündig werde durchs Gebot. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Das ist eine sehr schwer zu verstehende Stelle, aber so schwer dann auch wieder nicht, denn es zeigt uns einfach, dass das Gebot Gottes ein Spiegel ist, das uns zeigt, wer wir sind. Das Gebot verbietet uns, gewisse Dinge zu tun, so etwa in den 10 Geboten. Aber es gebietet uns vor allem auch, das Gute zu tun, Gott zu lieben und den Nächsten wie uns selbst. Das ist nämlich die Zusammenfassung der 10 Gebote, im Neuen Testament immer wieder so zusammengefasst. Und so hält uns das Gesetz den Spiegel vor. Und wir erkennen, wir können es nicht selber halten. Wir kommen an unsere Grenzen, die Grenzen unserer Kraft. Wir brauchen einen Helfer von außen. Und das ist unser Herr Jesus Christus, er allein. Und deshalb lesen wir im gleichen Kapitel Römer 7, wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, tue ich. Wie verzweifelt ist der Mensch, wenn er auf sich gestellt wäre. Aber dann kommt hier das Evangelium. Da heißt es dann in Römer 1, Vers 24, ich elender Mensch,
wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit dem Gemüte dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleische dem Gesetz der Sünde.
Also, dass das Gesetz uns nicht rechtfertigen kann, aber es hält uns den Spiegel vor. Die Reformatoren haben gesagt, dass das Gesetz Gottes Riegel ist, um dem Bösen zu wehren. Dazu wird etwa die Polizei eingesetzt, um das äußere Staatsgesetz einzufordern, dass es gehalten wird. Es ist Spiegel, in dem es uns unsere Unfähigkeit zum Guten zeigt und uns auf das Evangelium hinweist und zum Herrn Jesus ihn treibt. Und es ist Regel für das neue Leben als Christ, dass wir aus der Kraft Jesu Christi heraus die Gebote halten können, eben nicht aus eigener Kraft. In dieser dreifachen Stufung, Riegel, Spiegel und Regel, ist uns das Gesetz, das Gebot Gottes gegeben. Und deshalb, so möchte ich abschließend sagen, führen uns die 10 Gebote, die auf dem Berg Sinai, dem alten Bundesvolk Israel gegeben sind, führen uns im neuen Bund zum Hügel Golgatha. Nur von der Erlösungsgnade unseres Heilandes her strömt uns die Kraft zu und die Barmherzigkeit, diese Gebote zu halten. Entweder wir nehmen das Opfer, das stellvertretende Opfer unseres Herrn Jesus Christus auf Golgatha an, zur Vergebung unserer Sünden und haben die ewige Heimat im Himmel bei unserem Herrn, oder wir lehnen diese Gnade ab und enden in der ewigen Verdammnis in der Hölle bei Satan. Nochmals, das Gesetz kann uns nicht retten, nur das Evangelium. In Matthäus 5, Vers 17 sagt der Herr Jesus, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzulösen. Es wird kein Buchstabe davon vergehen, kein i-Tüpfelchen. Aber er ist gekommen, um es zu erfüllen. Er allein konnte es erfüllen. Und als er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, da war der Sieg errungen über Sünde, Tod und Teufel. Und auch über den Verkläger, der das Gesetz zum Anlass nimmt, uns in die Verzweiflung zu treiben, wenn wir merken, wir können es nicht halten. Wir können nicht alles halten. Es heißt im Jakobusbrief, wenn du auch nur an einem Gebot schuldig wirst, und es gibt hunderte Gebote im Alten Testament, dann hast du das ganze Gesetz gebrochen. Und deshalb brauchen wir die Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus, der ausrief, es ist vollbracht, der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Der Zugang zum Himmel, zur himmlischen Herrlichkeit ist geöffnet für alle, die diesen Weg beschreiten. Und in Hebräer 10, Vers 16, lesen wir von diesem neuen Bund. Da lesen wir, das ist der Bund,
den ich mit ihnen schließen will nach diesen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn will ich es schreiben und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Auch im Römerbrief, Römer 2, steht, dass den Heiden sogar das Gesetz ins Gewissen geschrieben ist. Aber wie viel mehr ist der Gemeinde Jesu das gute Gesetz Gottes ins Herz gegeben, dass wir aus Liebe und Dankbarkeit für die Erlösung auf Golgatha gehorsam sind, gehorsame Diener Christi, ihm nachfolgen, die Liebe, die er uns zuerst erwiesen hat, erwidern in Dankbarkeit und Treue zu ihm. Denn es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand das Leben lässt für seine Freunde. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, so lesen wir auch in Römer 13. Und in 1. Korinther 13 hören wir, so bleiben aber Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe aber ist die größte. Die Liebe des Gottessohnes auf Golgatha, die uns hindurchbringt zur himmlischen Herrlichkeit. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du für uns in den Tod gegangen bist. Ja, und uns diese Liebe erwidern, indem wir aus Dankbarkeit für dein Opfer am Kreuz deine Gebote halten. Schenk uns dazu die Kraft. Schenk uns die Liebe zu dir und zu unserem Nächsten. Denn das ist die Zusammenfassung des Gesetzes und der Propheten, wie du uns sagst, Herr. Und so erbarme dich und vergib auch, wo wir es nicht immer alles halten konnten. Aber du wirkst durch deinen Geist in uns und dafür wollen wir dich loben und preisen. Amen.